Radar und Echolot, über den Tag hinaus ausgewählt. Achim Rix über Uwe Wittstock, Februar 33, der Winter der Literatur. Ein Sachbuch, zugehörig zur Kategorie über den Tag hinaus ausgewählt? Sachbücher sind doch nicht zeitlos und Ratgeber. Gerade diese vielgestaltigen Anleitungen zum Selbst und zum Umgang mit der Welt dürften doch hochgradig Zeitgeist atmen, oder? Kategorisierung des Sachbuchs grenzen die Ratgeber tatsächlich eher aus. Bleibt die Frage, ob es so etwas wie ein Verfallsdatum für Sachbücher gibt oder nicht. Vom Fixpunkt unserer Gegenwart aus kann die zeitliche Gebundenheit mit zwei Brennweiten betrachtet werden. Mit Tiefenschärfe, ob eine thematische Zeitbezogenheit existiert und in der Nahsicht, inwieweit inhaltliche Richtigkeit in der Zeit bestehen kann. Anzunehmen ist, dass einige Themen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Pool der Möglichkeiten zur öffentlichen Entfaltung gekommen sind oder gesetzt werden konnten, deshalb etwas über ihre Zeit aussagen, weil sie auf die Allgegenwärtigkeit eines gesellschaftlichen Phänomens reflektieren. Das gilt sicherlich für die Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus, für den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen in politischer, gesellschaftlicher und sozialer Form oder auf exemplarisch individueller Ebene, beispielhaft für viele. Ebenso sind Digitalität, Medienkompetenz oder Cybermobbing leicht als Themen zu identifizieren, deren Auftauchen technischer und medialer Möglichkeiten bedurften, die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden waren. Andere Themen werden plötzlich ins Rampenlicht rücken, nicht weil sie bisher noch nicht da waren, sondern weil sich in der öffentlichen Wahrnehmung ihre Bedeutung verändert hat und sie dadurch in das Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses rücken. Auch das wären Zeitphänomene. Will man dem Zeitgeist auf die Spur kommen, indem man sich eine Zeitgeistprüfung im Verorten von Themen zum Ziel setzt, könnte man schauen, was sich am Markt durchsetzen konnte. Dieser Blick schaut auf Erfolg, führt zu Verkaufszahlen, zur Analyse von Bestsellerlisten. In der Musikbranche ist diese Herangehensweise der Erfolgsmessung über Charts ganz selbstverständlich. So und so viele Wochen auf Platz 1 oder in den Top 10, so und so viel verkaufte Singles oder Alben weltweit. Wir kennen das als übernommene allgemeine Haltung, der Zugang zur Welt über ein Ranking nach den eigenen Top 10. Oft als harmlose Spielerei, Listen von Musiktiteln, Filmen, Speisen, Orten oder Destinations, Büchern, Lieblingsmenschen. Funktioniert die Gleichsetzung von Erfolg und Qualität mit der Ableitung, je größer der Publikumszuspruch im Ausdruck von Verkaufszahlen, desto besser das Werk? Ob literarische Qualität und Massengeschmack dergestalt kompatibel sind, das ist für bildungsbeflissene Büchermenschen zuweilen eine Angelegenheit mit einer Aura von Anrüchigkeit. Was sich gut verkauft, ist der Unterhaltung als alleiniger Kategorie verdächtig und so wie die Bezeichnung Unterhaltungsroman ins Seichte führt, könne ein Bestseller kaum komplexeren Wertmaßstäben standhalten. Wirklich nicht? Wie bei allem grundsätzlich Absolutem sind Zweifel angebracht. Und von der Seite der Produzenten aus betrachtet, welche Autorin, welcher Autor möchte nicht Anerkennung aus der Anzahl verkaufter Bücher ableiten? Die wertmaßstäbliche Lösung von Arno Schmidt, zeitweise mit wenig Resonanz bedacht, war es, die Nachfragefrage qualitativ dahingehend gewendet und bewertet wissen zu wollen, wie viele Leserinnen und Leser ein Buch über Jahrzehnte findet. Anerkennung in der Zeit und Qualität definiert als nachhaltige Wirkmacht. Vielleicht auch nur eine Lösung individuell empfundener Zurückweisung? Geht man auf Zeitgeistsuche, dass man allein nach Themen schaut, welche sich über die Sachbuchcharts zeigen? Die Ergebnisse werden seit 1961 gelistet. So fallen ein paar Phänomene auf. Autobiografische Erinnerungen von Personen des öffentlichen Lebens haben immer Konjunktur. Waren das zunächst eher Personen aus der Politik oder Publizistik? Drängt die Unterhaltungsbranche auch in diesen Bereich und optimiert das Vermarktungsprinzip des Merchandisings? Zu Beginn, also ab 1961, stehen thematisch Anmerkungen zu Hitler, die Hitler-Biografie von Fest, aber auch Erinnerungen der Beteiligten wie Speer ganz oben. Bezeugen Sie eine aktive Auseinandersetzungsbereitschaft der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit? Ab Ende der 70er Themen wie der Aufmacher von Günter Wallraff über die Bild-Zeitung, der Atomstaat oder das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegszeit, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, jugendlicher Drogenkonsum und Beschaffungsprostitution. Zu Beginn der 80er auch die Themenfelder Medizin, der Kosmos und die ebenso fremdfernen Länder des Nahen und Fernen Ostens. Und war es ein tatsächlicher Ausdruck gesellschaftlicher Veränderung im weiblichen Selbstverständnis, dass gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin? Von 1995 bis 1997 insgesamt 107 Wochen lang auf Platz 1 lag? Rekord. In den 2000er Jahren wird es diverser. Immer noch Rückblicke wie der von Sebastian Haffner, Blicke in den Kosmos von Stephen Hawking oder der direkte Blick auf den eigenen Rücken, der auf die Gesundheit allgemein. Und Sportler wie Toni Schumacher, Boris Becker oder das Phänomen Dieter Bohlen. Harpe Kerkeling ist dann mal weg. Über 142 Wochen an der Spitze der Sachbuchcharts, der Spitzenwert unter allen Autoren. Die verschärfte politische Debatte um die Interpretationen von Ursachen für Intelligenz, Bildung, Armut und den Umgang mit Migration. Thilo Sarrazin mit dem meistverkauften Hardcover-Sachbuch nach 1949. Ab 2011 konkurrieren mit wechselnden Führungen um Platz 1 Papst Benedikt und der in der Wetten-dass-Sendung verletzte Samuel Koch, der Fußballmanager Rudi Assauer und die Bischöfin Margret Käßmann, Joachim Gauck und Bud Spencer. Und mit Florian Illis, 1913, der Sommer des Jahrhunderts, schafft es auch das Thema Literatur und Kunst in den Beziehungen der Künstlerinnen und Künstler nach ganz oben. Selbst ein bisschen Goethe geht, so ist der großartige Rüdiger Safranski vermittelt. Und auch die Comedians sind im Sachbuch ganz oben angekommen. Und was einmal funktionierte, kann mit einem zweiten Band nochmals aufgegriffen werden. Da geht noch was. Nun bleibt dieser Blick hier auf die Top-Platzierung beschränkt und es wäre vielleicht tatsächlich spannend, zumindest die Top 10 in den Blick zu nehmen. Wechselt man zur Frage der Güte, zu dem Überleben in der Zeit. Sie gilt letztlich auch für die Belletristik und hier wird vor allem gefragt, ist es gut oder schlecht? Mit vielerlei Kriterien inhaltlicher und stilistischer Art. Gut oder schlecht, das gilt analog auch für das Sachbuch. Hier wird zudem noch mit dem Maßstab inhaltlicher Richtigkeit gemessen. Ist es richtig oder falsch? Und letzteres kann auch überzeitlichen Charakter haben, zumindest bis zum Vorliegen neuer Erkenntnisse. Was lässt sich hieraus für Februar 33, der Winter der Literatur, ableiten? Der Monat der Ernennung Hitlers zum Kanzler der Minderheitsregierung bereits ein Erstarren aller Literatur im winterlichen Frost? Dass es gelang, ein faschistisches, totalitäres System in dieser Weise und auf diese Weise zu etablieren, dass dieses nicht verhindert wurde, dass es gelang, mit einer zwar nicht gefestigt demokratischen, aber wohl doch humanistisch zu nennenden Kultur zu brechen, ein Bruch, der dann zur deutschen, zur europäischen, zur weltumfassenden Katastrophe wurde, macht die Auseinandersetzung mit diesem Versagen einer Gesellschaft zu einer analytischen Aufgabe über alle Zeiten hinweg. Ist diese Analyse so schwer? War das nicht alles vorherzusehen? Aus unserer heutigen Sicht eine billige Frage, weil sie die Antwort im Zeitverlauf kennt. Und wer so fragt, müsste beantworten, was denn mit alles gemeint ist. Tatsächlich alles? Und eine geschichtliche Zwangsläufigkeit zu unterstellen, funktioniert in keine Richtung. In seinem Vorwort schreibt Uwe Wittstock hierzu: Vermutlich gehört es zur Natur eines Zivilisationsbruches, schwer vorstellbar zu sein. Ohne die detailreich vorliegenden historischen Analysen mit ihren je nach Autor oder Autorin unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Blickwinkeln zu referieren, nennt Wittstock übergreifend als Common Sense geltende Faktoren, die in die Katastrophe führten. Zitat: Der wachsende Einfluss der extremistischen Parteien, die das Land spalteten, eine überhitzte Propaganda, die den Keil immer tiefer trieb und Kompromisse blockierte, dazu die Unentschlossenheit und Schwäche der politischen Mitte, der Bürgerkriegsparteien Terror von rechts und links, der grassierende Judenhass, das Elend der Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg nationalistischer Regime in anderen Ländern. Phänomene so ganz gestrig? Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und Journalisten sowie Verleger, und hier ist mit Blick auf 1933 wohl allein die männliche Form anzuwenden, gelten gemeinhin als Seismographen gesellschaftlicher Phänomene. Ihrer Profession ist eingeschrieben, dass sie im Laborcharakter ihrer Texte gesellschaftliche Wirklichkeit abbilden, verdichten und ausloten, was sein könnte. Psychologisch grundiert und nachvollziehbar plausibel. Oder ganz am Puls der Zeit im journalistischen Genre über tagesaktuelle Ereignisse berichten und diese kommentieren. Sollten diese Personengruppe weitsichtiger sein als andere? Sollten sie klarer in der Situation 1933 erkannt haben, was ist und was sein wird bei diesem Anfang? Uwe Wittstock beginnt Februar 33 am 28. Januar und lässt es enden am 15. März. Und er stellt uns die Brisanz dieses Zeitraums vors lesende Auge. Die Bildung einer Minderheitsregierung mit Beteiligung der NSDAP und die Ernennung Hitlers zum Kanzler durch Hindenburg am 30. Januar 1933. Die am 4.2.33 von Hitler durchgedrückte Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes, mit der man politische Gegner bekämpfen konnte. Den Reichstagsbrand vom 27. Februar. Die am nächsten Tag, am 28.02.33 von Hitler Hindenburg zur Unterzeichnung vorgelegte Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, mit der die Bürgerrechte außer Kraft gesetzt wurden, und die Wahl zum Reichstag vom 5.03.33. Schaut man ein paar Tage über den von Uwe Wittstock gewählten Zeitraum hinaus, gipfelt dieses perfide, weil demokratisch bemäntelte Legitimierungsbetreiben in das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, mit dem alle gesetzgebende Gewalt vollständig auf das Führerprinzip umgestellt wurde. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, so die offizielle Bezeichnung. Der Februar 33, das sind Tage der Weichenstellung, der endgültigen Weichenstellung, und auf den hier gelegten Gleisen geht es für einige mit sofortiger Wirkung in Haft, Lager, in den Tod. Und wer, in dieser Konstellation muss man sagen, Glück hatte, in die Emigration. Der Band beginnt am 28.01.33 mit dem Presseball, wie ein Vorspiel auf dem Theater. 5000 Gäste, das gesellschaftliche Berliner Ereignis, große Abendgarderobe und Champagner. Die ausgewählt Geladenen, die Reichen, Mächtigen und Schönen, sehen und gesehen werden. Mittags des Tages ist das Kabinett Kurt von Schleichers zurückgetreten. Reichspräsident Hindenburg hat den Vorgänger Franz von Papen mit einer Regierungsbildung beauftragt, ein Politiker des Zentrums ohne Mehrheit jenseits von KPD und NSDAP und so durch Notverordnung von Hindenburg ins Amt gehoben. Wie soll das diesmal funktionieren? Man trifft sich. So die befreundeten Ernst Udet und Karl Zuckmayer. Zuckmayer wird emigrieren können und später seinen größten Erfolg mit einem Stück über sich, dem Fliegen und den Nazis verschrieben habenden Freund schreiben, des Teufels General. Auch Erich Maria Remarque ist da, dessen Roman Im Westen nichts Neues Zuckmayer eine hymnische Rezension gewidmet hat. Remarque, ein Freund der Rechten, welche die Ausstrahlung der amerikanischen Verfilmung 1930 mit Saaltrupps erfolgreich verhinderten auch weil die Behörden den Film daraufhin verboten. Ein Muster, das in vielen Fällen funktionierte. Remarque bricht noch in der Nacht auf in die Schweiz und wird Deutschland erst 20 Jahre später wiedersehen. Auch Joseph Roth verlässt am nächsten Tag die Stadt in Richtung Paris. Ihm steht die Katastrophe klar vor Augen, wie er Stefan Zweig schreibt. Andere bleiben vorerst oder bis zum Ende. Was Uwe Wittstock in der Folge fakten- und detailreich aus dieser Zeit hervorholt, sind die zentralen Abläufe im Politischen, wie die Reaktion derjenigen, die publizieren, sei es lyrisch, belletristisch, essayistisch oder journalistisch, oder die ihren Ausdruck in der bildenden Kunst finden, auf die Geschehnisse. Aus eigenen oder überlieferten Aufzeichnungen, die anhand von Quellen wie Tagebüchern, biografischen Texten, verifizierten Berichten, belegten Gedanken, Einschätzungen, Reaktionen, Überzeugungen. In den geschilderten Geschehnissen der manchmal schmale Grat des Zufalls in die Rettung oder ins Verhängnis. Weitsicht und Fehleinschätzung. Politische und persönliche Klarheit, alles liegt dicht beieinander. Die Wunschbilder des Nicht-Wahrhaben-Wollens, die hoffende Zuversicht wider den sich bietenden Tatsachen, neben dem richtigen Handeln, politisch oder persönlich. Ja, einige wie George Grosch haben bereits die Gelegenheit zum Weggehen genutzt, andere wie Joseph Roth scheinen sofort gewusst zu haben, was für sie kommen wird, und nein, andere hofften auf einen vorübergehenden Spuk wie Heinrich Mann oder waren wie sein Bruder Thomas zunächst absorbiert von der eigenen Textproduktion. Was sich so Tag für Tag entfaltet, ist vor allem unmittelbare und aufgehobene Reaktion. Wiedergegeben sind die Ängste, der Mut, das hoffende Wegducken, sind die glücklichen und die fehlgehenden Entscheidungen, die in unserem Nachher als Weitsicht oder Blindheit erscheinen. Reaktionen bedürfen der Offenlegung ihres Anlasses oder Hintergrundes, und so sind die zentralen politischen Weichenstellungen benannt und in gleicher Weise erzählt. In der Rückschau eine erschreckend Stringenz und Folgerichtigkeit totalitärer Logik. Bereits bei seiner Ernennung zum Kanzler am 30. Januar 1933 spielte Hitler alles oder nichts, verband er doch mit seiner Ernennung die Auflösung des Parlaments und die Ansetzung von Neuwahlen. So ließ sich das demokratische System im Wesentlichen erst einmal ausschalten und die Wahlen würden die Mehrheitsverhältnisse endgültig richten, so die Spekulation. Am Abend dieses Tages, an dem das demokratische System einer Person und Partei mit unzweifelhaft antidemokratischer Gesinnung zur Macht verholfen hatte, zeigte die Bewegung dann das, was sie kann. Fackelzüge, ein Aufmarsch von 25.000, die klar machten, wer gewonnen hat und wem die Straße gehört. Der 85-jährige Max Liebermann, dessen Haus und Atelier am Brandenburger Platz liegt, setzt beim Anblick der braunen Massen seine berühmte Sentenz: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Liebermann stirbt 1935. Seine Frau, wie er jüdischen Glaubens, entzieht sich der Deportation in das KZ Theresienstadt durch eine Überdosis Veronal. Das geht über den Zeitraum des Buches hinaus. Enthalten ist, dass Goebbels den Fackelmarsch noch einmal nachstellen lässt. Die Originalbilder waren von zu schlechter Qualität. Was die Ernennung Hitlers zum Kanzler bedeutet, ist Klaus Mann für sich sofort klar, und er fürchtet um seinen Vater. Die Verfolgung von Andersdenkenden, Andersglaubenden, Andersseienden, aus dem Verkehr ziehen, wegsperren, säubern. Muster, die für totalitäre Machtgebilde und ihre Entstehung übergreifend gelten, werden durchdekliniert. Rund 6 Wochen, und das ist das Faszinierende, Hochdramatische, reichen aus, um die Demokratie endgültig zu Grabe zu tragen, die Bürgerrechte abzuschaffen und den Terror staatlich zu legitimieren. Und das bürgerliche Lager hatte den Nazis vorgearbeitet. Die Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes brauchte Hitler nur aus der Schublade zu ziehen. Sie war bereits durch das Kabinett Papen vorbereitet. Eine weitere Notverordnung, die es erlaubte, im Wahlkampf zur Reichstagswahl am 5.3.33 die politischen Gegner der NSDAP gesetzlich legitimiert zu bekämpfen. Darauf ließ sich aufbauen. worauf die Idee oder gar Überzeugung beruhte, Hitler bürgerlich in die Zange zu nehmen und erdrücken zu wollen, schwer nachzuvollziehen, wenn man alle Waffen schon einmal übergibt und ihren Gebrauch legitimiert. Die Schranken, so sie denn da waren, fallen. Göring, als kommissarischer preußischer Innenminister, legitimiert den Schusswaffengebrauch seiner Polizei gegen staatsfeindliche Gegner als persönlich durch ihn gedeckt. Keine falschen Rücksichten ab dem 17.02.33. Und so wurden kurz darauf auch die Männer der SA, SS und Stahlhelm zu Hilfspolizisten erklärt. Den Reichstagsbrand, das Datum ist der 27.02.33, ob er nun zweifelsfrei tatsächlich das Werk eines einzelnen bekennenden Kommunisten war oder nicht, nutzen die Akteure Hitler, Goebbels, Göring und Frick, um bereits am nächsten Tag einen entscheidenden Schlag gegen die verhasste Demokratie zu führen. Reichspräsident Hindenburg unterschreibt ohne zu zögern die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Die Bürgerrechte? Ausgesetzt. Legal war nun die Verfolgung aller Gegner der Reichsregierung, ein sicherlich bewusst gesetzter Begriff einseitiger und größter Interpretierbarkeit. Legitimiert nun die Einschränkung oder die völlige Aussetzung der persönlichen Freiheitsrechte, der individuellen und publizistischen freien Meinungsäußerung, der Vereins- und Versammlungsfreiheit, des Geheimnisschutzes bei der Nutzung medialer Kommunikationsmittel. Maßnahmen wie Hausdurchsuchung, Beschlagnahmen, Sicherungsstellung, Beweismittel, ein reiner Willkürakte. Und sich dazu berufen fühlende Nazis hatte man in den Schlägertrupps der SA zur Hand. Auch die Möglichkeit, in die Rechte der Länder einzugreifen und damit die föderale Struktur auszuhebeln, war ein konsequent durchdachter Schachzug zur Gleichschaltung. Und so muss auch der 28.02.33 als Tag des Versagens des demokratischen Systems gelten. Damit waren auch die freien Wahlen zum Reichstag, die für den 5.03.33 angesetzt waren, bereits im Vorfeld ad absurdum geführt. An Beispielen dokumentiert Uwe Wittstock nun die vielgestaltigen Folgen dieser Politik. Tödliche wie die für Karl von Ossietzky gelten, dramatische, wenn auch zumindest erfolgreiche, was die Flucht Heinrich Manns oder Gabriele Tergits betrifft, ein Verstummen in die inneren Immigration wie bei Erich Kästner oder die wechselnden Pro- und Contra-NS-Haltung eines Gottfried Benn. Die Auswirkungen auf Journalisten und Journalistinnen, auf das Theater, Max Reinhardt, Berlin, Gustav Hartung, Darmstadt, das Theater in Erfurt, der braune Kampf gegen Stücke von Else Lasker Schüler, Bertolt Brecht gegen Darsteller jüdischen Glaubens. Der euphemistische Begriff der Schutzhaft, ein Verfahren mit durchaus deutscher Tradition, findet seine Grundlage ebenfalls in der Verordnung zum Schutz von Staat und Volk. Und es waren zu Beginn die Organisationen der NSDAP, die zugriffen, nicht die Polizei, die manchmal noch einschreiten konnte oder wollte. Übergriffe ohne staatliche Legitimation, Verhöre und Folter in irgendwelchen Kellern. In Berlin gibt es einige Gedenkstätten, die noch heute von diesen Orten zeugen. Vorbereitet waren Listen mit Personen, die nicht ideologiekompatibel, sei es aus politischer oder freiheitlicher Gesinnung, die Meinheitsfreiheit in künstlerischen und politischen Ausdruck kultivierten. Also auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalisten und Journalistinnen. Morgens um 5 Uhr, das Klingeln an der Tür, auch mit Äxten eingeschlagene Türen, Durchsuchungen, Verhaftungen, rechtsfreier Raum, ausgesetztes Recht. Schutzhaft drohte von Anbeginn auch Menschen jüdischen Glaubens. Auch sie standen auf den Listen, auch wenn die Glaubenszugehörigkeit allein wohl zunächst nicht den zentralen Grund für die Hausbesuche der Rollkommandos darstellte. Ungeachtet der von Anfang an unmissverständlich dargebrachten Haltung ihnen gegenüber, wird die erste öffentliche Vernichtungsankündigung der jüdischen Rasse in Europa durch Hitler in staatlicher Funktion erst sehr viel später und auf den 30.01.39 terminiert. Ihre massenhafte Ermordung erfolgte ab dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion, also seit dem 22. Juni 1941, zunächst in den besetzten Gebieten. So am 29. und 30.09.1941 in der Schlucht von Babi Jar bei Kiew, als mehr als 33.700 jüdische Kinder, Frauen und Männer erschossen wurden, Schuss für Schuss. Eines der Verbrechen wider die Menschlichkeit, die nicht mit Begriffen zu fassen sind, unfassbar in ihren Grauenhaftigkeit und unermesslich in der Verneinung von Humanität und Menschenrecht. Erst in der Folge der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 wird das Ermorden effizienter organisiert, wird das massenhafte Erschießen der je Einzelnen durch das organisierte Töten im Gas distanzierter. Im Tötungsakt wird aus dem Verscharren in Massengräbern an verbrennenden Krematorien, so man diese denn auf den Todesmärschen oder Transporten lebend erreichte. Und hier sei noch ein Sachbuch herausgestellt, Lea Roche und Eberhard Jeckel, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Soweit sind die Prozesse im Februar 1933 noch nicht, doch im Kern ist alles schon da. Bei Gabriele Terget halten am 4.3.33 morgens früh um 5 die extra angebrachten Eisenbeschläge den gewaltsamen Öffnungsversuchen von SA-Schergen stand. Als Gerichtsreporterin herausragender sozialer Reportagen und als Person jüdischen Glaubens auf die Liste gekommen, kennt sie führende Polizeifunktionäre, die sie erreicht, die ihr raten, die Polizei zu rufen. Die nun unter polizeilicher Aufsicht durchgeführte Hausdurchsuchung bleibt für sie folgenlos im direkten Sinn. Dennoch verlässt sie Deutschland am gleichen Tag. Eine schreibende Stimme zum Verstummen gebracht und mit bitterster Ironie muss gesagt werden, dass man ihren Roman Effingers, eine Berliner Familiensaga von Kaufleuten und Fabrikanten über 4 Generationen im Nachkriegsdeutschland so nicht drucken will. Der Roman, der mit Thomas Mann Buddenbrooks verglichen wird, stellt Menschen in ihren Facetten vor und dass viele dieser Personen Juden sind, ist im eigentlichen Sinn und im Sinn der Autorin unerheblich, wenn dadurch auch aus heutiger Sicht ein einmaliger Einblick in eine untergegangene jüdische bürgerliche Kultur möglich wird. Die Lektoren des Ullstein Verlag lehnen eine Veröffentlichung ab mit dem Hinweis, dass nach diesem Krieg Juden nur als Edelmenschen dargestellt werden dürften, wie Nicole Henneberg im Nachwort des Romans ausführt. Manche setzten Hoffnung in die Wahl oder sahen es als ihre Pflicht an, bis hier auszuharren. So Miriam Sachs, Freundin von Oskar Maria Graf. Sie setzt sich sofort nach ihrer Stimmenabgabe in den Zug nach Wien. Paralysiert, vor Angst, traumatisiert. Wählen als Wahrung demokratischer Grundrechte. Viele können das Grundrecht zur Stimmenabgabe schon nicht mehr wahrnehmen. Die Wahlbeteiligung trotz all dieser Schikanen oder schlichten Verhinderung lag bei annähernd 89%, eine Steigerung von über knapp 8. Die Ergebnisse: NSDAP 43,9, ein Plus von 11, SPD 18,3, KPD 12,3, die Deutsche Nationale Volkspartei, passenderweise unter dem Namen Kampffront Schwarz-Weiß-Rot angetreten, kam auf 8%, das Katholische Zentrum enthielt zusammen mit der Bayerischen Volkspartei 14%. Überraschenderweise keine absolute Mehrheit für die NSDAP. Und so erklärte man kurzerhand die Stimmen der KPD für null und nichtig. Über den von Uwe Wittstock gewählten Zeitraum hinaus erscheint der weitere politische Prozess in der inneren Logik der faschistischen Machtübernahme schlicht folgerichtig und für damalige Zeitgenossen durch den mit ihm verbundenen Zivilisationsbruch dennoch wohl schwer vorstellbar. Es gelang, die Zweidrittelmehrheit, die man für das geplante Ermächtigungsgesetz bedurfte, zu organisieren. Die bürgerliche Mitte gab auf, buchstäblich, und stimmte ihrer eigenen Abschaffung zu. Damit war die Demokratie faktisch abgeschafft und der Führerstaat etabliert. Das Datum der 23.03.33. Das Verbot aller Parteien als je letzter Schritt folgte am 14.06.33. Knapp außerhalb des gewählten Zeitraums auch die ersten Bücherverbrennungen wie am 8. März in Dresden. Der große Auftritt des Deutschen Studentenbundes kurz darauf am 10. Mai 1933. Ich übergebe den Flammen die Werke von. Diejenigen, die schreiben, beruflich schreiben, weil die Produktion von Kunst so nebenher nicht gelingt, sind vielfältig abhängig. Von einer existenziellen Grundsicherung, von Veröffentlichungsmöglichkeiten, von einem existenzermöglichenden, Texte nachfragenden Publikum und letztendlich von einem Sprachraum, in dem Deutsch mehr ist als LTI, Lingua Tertiae Imperii, wie sie Viktor Klemperer analysiert hat. Februar 1933 beschreibt auch das. Die Aufsicht, eine Entwurzelung im territorialen, materiellen, sozialen und ideellen Sinn, die Abkopplung von der eigenen Kultur, ihren Themen und dem Arbeitsinstrument der eigenen, der deutschen Sprache. Es verdeutlicht durch den gewählten politischen Entscheidungen herbeiführenden und auslösenden zugespitzten Zeitausschnitt gesellschaftliche Grundmuster, die als Tendenz weiterhin virulent und hochaktuell sind. Es veranschaulicht mit Blick auf eine Gruppe, Künstlerinnen und Künstler, Publizisten und Verleger, deren gemeinsames berufliches Merkmal eine öffentliche Positionierung ist, wie logisch, systematisch, kategorisch und absolut die Faschisten zu Werke gegangen sind. Es gelingt dieses auf beklemmende, fesselnde, erschreckend und faszinierende Weise. Obwohl man es vielleicht oder doch hoffentlich im Grundsatz weiß, sind es die Details und die umfassende Radikalität und Totalität der faschistischen Akteure von Anbeginn an, die einem den Atem verschlagen. Im Kapitel »Wie es weitergeht« skizziert Uwe Wittstock 33 Kurzporträts, Auswirkungen dieses Zivilisationsbruches, zeigt, wie die Bruchkanten anhaltende Wunden auch in das Überleben schnitten. Februar 33. Noch ist der Krieg nicht da, aber Krieg herrschte von Anfang an. Selber lesen.